das hier...
Was ist das hier für ein Verein, ey?
...ist Rollen mit den Besten. Der Pen and Paper Podcast für EinsteigerInnen und Neugierige.
Es trieft förmlich nur vor weißer Maskulinität.
Krasser Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge.
Herzlich willkommen.
Und Flo.
Professionell wie immer, ne?
Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rolle mit dem Besten. Nummer mit dem Besten. 51 ist das.
51.
Ihr hört Flo und mich, den Torge, bei eurem hoffentlich liebsten Pen and Paper Podcast.
Na.
Ist auf jeden Fall mein liebster Pen and Paper Podcast.
Na.
Nein.
Geil, Eigenlob, ey.
Erstmal krass wieder in den Rhythmus rein oder rauszukommen. Falls ihr die letzte Folge gehört habt, wir haben umgestellt, nicht mehr wöchentlich, alle zwei Wochen, damit wir so ein bisschen mehr uns auch vorbereiten können auf die Folgen. Deshalb, unsere letzte Aufnahme schon ein bisschen her, die zur 50. Folge, wo wir so ein bisschen unsere Umstrukturierung angekündigt hatten. Aber das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Erstmal ganz kurz vielen Dank an alle da draußen, die uns irgendwie Lob, Kritik, Feedback gegeben haben zu unserem neuen Logo, zu unserem neuen Intro. Da auch nochmal Shoutout an Tim und an Simone, die für jeweils beides mitverantwortlich sind. Dankeschön, ihr Lieben. Und
danke für das Geld.
Ja, und genau. Und danke für das Geld an alle, die sich bei unserer Gutscheinaktion beteiligt haben. Genau, es läuft auch immer noch, falls ihr Bock habt und noch zuschlagen wollt. Ist nicht mehr viel da. Wir haben jetzt, also Stifte sind ja nicht so limitiert. Da haben wir jetzt nachgeordert. Da haben wir wieder ein bisschen was da. Aber die Würfel, die neigen sich langsam, aber sicher zum Ende.
Dass das auch so schnell auf einmal ging, ne?
Ich dachte auch so, okay.
Ununterbrochene Push-Benachrichtigung hier.
Also Gutscheine bringen was. Also an alle Leute, die selber mal irgendwie in der Richtung was machen wollen, das zieht. Also Leute, nochmal für euch, Folge 50, 20% Rabatt auf unseren Shop, wo es nur Stifte und Würfel gibt bisher.
Bisher.
Aber ja, das läuft richtig. Also müssen wir echt einige Male jetzt zum Briefkasten hier laufen. Und daher auch vielen Dank an alle, die da zugeschlagen haben und damit eben ja hauptsächlich eben auch sich selber natürlich bereichern durch die geilen Stifte und die geilen Würfel. Aber natürlich freuen wir uns einfach auch über diesen Support, weil das uns ganz großen Spaß macht.
Ja, und Mikrofone sind teuer, Hosting ist teuer, Geld überall, bla.
Ja gut, bis wir die noch drin haben,
ja. Ja, das dauert noch ein bisschen, ne? Kannst ja Pizza verkaufen gehen.
Ja, das kommt noch. Also von daher da danke nochmal an alle, die da am Start sind. Und an alle, die noch wollen, schlagt gerne zu. rollmitdembesten.de/shop.
Wie geht's dir?
Wie geht's mir? Wo fange ich an? Die letzten Wochen waren sehr busy. Also ich habe jetzt ja vor zwei Wochen wieder angefangen zu arbeiten. Ich hatte ja so ein bisschen drei Wochen Vaterschaftsurlaub. Und das war dann doch erstmal wieder so ein bisschen tricky, da reinzukommen. Dann war auch wirklich viel los, weil einiges ist liegen geblieben natürlich. Und da muss man erstmal wieder reinkommen. Und dann ist natürlich der Alltag jetzt ein ganz anderer, wenn man da so einen kleinen Knirps zu Hause hat. Das ist schon eine Challenge, aber das klappt bisher ganz gut. Also auch mit meiner Frau, da kriegen wir das, glaube ich, sehr gut hin. Und es sind alle gesund, das ist das Wichtigste. Von daher läuft das. Haben jetzt am Wochenende unseren ersten Tagesausflug gemacht mit dem Kleinen, sind nach Husum gefahren. Da waren wir noch nicht und es ist aus Hamburg jetzt auch nicht so die Weltreise. Ich glaube, anderthalb Stunden sind wir gefahren ungefähr. Und das kann ich auch nur empfehlen. War richtig süß und da gibt's super Fischbrötchen.
Ich dachte, die Rückfahrt war scheiße.
Ja gut, die Rückfahrt war, es wurde dann irgendwann dunkel und das fand dann unser Sohn nicht ganz so toll mehr. Der hat dann ein bisschen Action gemacht und du kannst ihn ja nicht abschnallen, während der Vater dann auf den Arm nehmen. Das heißt also, wir sind irgendwie zwei, dreimal angehalten. Dadurch hat sich alles ein bisschen verzögert, aber das sind natürlich die Sachen, die nimmt man jetzt in Kauf. So, das gehört dazu. Hat aber trotzdem alles geklappt. Von daher lief alles ganz gut. Und jetzt gerade so ein bisschen Wetterfühligkeit. Auf einmal sind es irgendwie also von Frieren auf 20 Grad plus innerhalb von wenigen Stunden. Da beklage ich mich immer jedes Jahr gerne darüber, dass wir irgendwie nicht so richtig so eine feine Transition haben zwischen den Jahreszeiten. Aber ich würde mich freuen, wenn ich jetzt wirklich die Winterjacke irgendwie in den Keller bringen kann.
Mal wieder.
Zum zweiten Mal, nachdem es auf einmal so geschneit hat. Ich habe echt gedacht, also als es hier in Hamburg so geschneit hat, ich dachte, ich träume.
Es war ja auch so, ich bin morgens mitten, das war ja Wochentag, ne? Ich bin halt vor der Arbeit Hund geschnappt, raus, auch nur leichte Jacke angehabt, hab nicht aus dem Fenster geguckt, weil er war ja so geil warm die ganze Zeit, ne?
Ja.
Und dann mache ich die Tür unten rauf, Anton springt raus und ich sehe ihn kaum noch. Weil er einfach im Schnee verschwunden ist, so. Und guckt mich halt auch so mega panisch an und ist so, what the fuck ist das hier? Was, das verarscht du mich, so. Ja, fand er ungeil. Ist auch die ganze Zeit ausgerutscht und sowas. Ich glaube, der kennt das nicht.
Ja, ich habe wirklich echt gedacht, es war wie in so einem Fiebertraum. So, ich bin dann irgendwie so um 5, 5:30 oder sowas und einmal halt aufgewacht, so zur Toilette gehen und so. Und es war so super hell und ich dachte so, was ist hier los? Und dann gucke ich aus dem Fenster und es war wirklich alles weiß. Ich dachte so, Digga, ist das ein Scherz jetzt? So, wir haben vor einer Woche angegrillt. Warum schneit das jetzt?
Kann das sein?
Ja, aber das ist ja Wetter in Hamburg unberechenbar. Flo, wie geht's dir?
Ja, läuft. Migräne und so. Hm. Irgendwie heute harter Tag, keine Ahnung. Ranten, auch wichtig, muss ich immer machen. Heute rante ich über
sure.
Discord.
Sure.
Ich war gestern nämlich zu Gast beim Podcast von Adeptus Stammtisch. Mit dem coolen Sven. Coole Dudes, die halt so Warhammer-Content machen. Also Tabletop-Gaming, aber auch irgendwie Rollenspiel-Shit, bla bla bla. Wie ich gestern erfahren habe, deep-diven die auch krass in DSA rein. Und die haben nächste Woche oder am Montag releasen die eine Folge. Die hatten nämlich einen Gast, und zwar Tom Jacobs, den deutschen Sprecher der Horus Heresy-Bücher. Was für mich als Fanboy ist jetzt so ein bisschen so... Oh Gott. es war mega nett, es hat richtig Spaß gemacht und dann kam Discord, ja, und hat gevodafont, so. Meine Stimme wurde irgendwann im Laufe der Aufnahmen immer robotischer, also habe ich das Mikrofon gewechselt, weil ich dachte, okay, komisch, hat nichts geändert. Und dann habe ich übers Telefon den Rest des Pods aufgenommen mit Sven und es war einfach immer noch kacke. Und dann wurde auch seine Stimme richtig seltsam und dann habe ich auch gesehen, oh, bei Discord geht gar nichts mehr, alle Bots fliegen überall raus und niemand kann irgendwas machen. Ja, wird trotzdem halt so released, wie es ist, ne? Kann man nichts machen.
Ja, fuck. Ja.
Hat Spaß gemacht, war da irgendwie sonst blöd. Unabhängig davon, eigentlich ganz gut. Ich habe morgen noch einmal Arbeit, dann habe ich Urlaub nach Ostern, 1,5 Wochen, was Cooles. Bisschen chillen. Anton kann jetzt Pfötchen geben, was richtig cool ist. Auf das Kommando Hallo, was auch irgendwie richtig sweet ist.
Das finde ich süß.
Ja, hat er relativ schnell geblickt. Also, ne, Köder geht's gut, Freundin geht's gut, mir geht's eigentlich auch gut, noch heute wie durch. Passt.
Und, also, ich weiß nicht, ob du das mit Absicht untergräbst, weil du nicht drüber sprechen möchtest, aber darf man ja auch nicht vergessen, du hast es auf die Startseite von Reddit geschafft.
Fuck, ich war auf der Frontpage, ne? Ja, ich glaube, das fühlen wir nicht aus. Hatte mich auch gewundert. Es hat mich auch gewundert. Vor allem, weil dann Leute, die ich kenne, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe, mir bei WhatsApp geschrieben haben und dann so, warum bist du auf meiner Reddit-Startseite? Ja, hi, erwischt. Huch.
Ja, also ich glaube, genau, müssen wir nicht breiter austreten. Im Discord wurde das irgendwie ein-, zweimal kurz angesprochen. Also wer sich dafür interessiert, da gerne einmal nochmal anhauen. Ja, ist ganz witzig, aber ja, muss man auch nicht weitermachen jetzt.
Gott, war das dumm, ey. Das hat einfach nicht aufgehört. Ich musste Push-Benachrichtigung ausmachen, weil dein Handy so explodiert ist.
Ja.
Aber hey.
Hey.
Passiert. So. Hey. Wir haben ein Thema für heute, oder?
Ja, wir haben ein Thema.
Und Skifi.
Genau, Skifi. Das ist diese kleine Wurst, die man. Nein, das ist. Ach, schlechter Wortwitz. Scheiße. Es gibt mir das jetzt.
Richtig verkackt.
Science Fiction.
Skifi.
Ist ein Begriff. Ich habe gerade mal kurz bei Wikipedia nachgeguckt, der das erste Mal 1851 irgendwo dokumentarisch aufgetaucht ist.
Laut Wikipedia.
Laut Wikipedia. Glaub nicht alles, was auf Wikipedia steht, aber ja. Wir alle wissen, Science Fiction, es geht irgendwie darum, sich die Zukunft so ein bisschen vorzustellen und ja, wie dann der Name das auch irgendwie sagt, ne? In dem Fall so ein bisschen, wie sieht da die Wissenschaft aus, wie sieht die Technologie aus und Fiction auch klar, was kann man sich da so ein bisschen ausdenken und ist einfach ein riesen Genre natürlich, was irgendwie Bücher angeht und Geschichten und Filme natürlich riesig, Spiele. Serien, Videospiele, Brettspiele etc. Und da gehen wir heute mal ein bisschen drauf ein, stellen insbesondere zwei Systeme etwas genauer vor, das können wir schon mal vorwegnehmen. Wir sprechen einmal über Mothership und einmal über Death in Space.
Triggerwarnung schon mal jetzt für nachher. Ist so. Ist halt leider so. Muss halt sein. Ja, ja. Ne? Bevor ich hier wieder Ärger bekomme, dass ich am Ende der Folge die Triggerwarnung mache, nachdem die Trigger halt alle schon da waren. Huch!
Aber es ist auch für so eine Science-Fiction-Folge vielleicht ganz passend, weil das so ein kleines Zeit-Shift da drin ist, was wir ja auch aus manchen Filmen manchmal kennen. Weil das ist ja auch oft so, dass man da irgendwo mit dem Element der Zeit und dem Raumzeitgefüge irgendwo gespielt wird. In solchen Szenarien.
True. War auch ganz süß, wie angestrengt du geguckt hast, als du diesen Satz gerade gebaut hast.
Ich meine, das ist so, dieser Satz, ja, das war ein bisschen wie so ein, ja, quasi dirigiert von Christopher Nolan. Nee, aber genau, wir haben auch schon in der Community einmal rumgefragt im Discord, was einfach, damit wir auch so ein bisschen selber in die Stimmung kommen, was denn da so, wie da so Science Fiction irgendwie so ansteht. Gibt da Leute, die da gar nichts mit anfangen können, die dann sagen, ey, ich stehe irgendwie voll auf Fantasy und andere Genres, aber mit Science Fiction kann ich nichts anfangen. Aber gab dann doch einiges an cooles Feedback, ne? Also da
ja.
Wurde echt, also viele Sachen davon, die ich selber auch kannte und feier, wurden da angesprochen. Aber eben auch einige Sachen, die mir noch nichts sagen, so, oder die ich irgendwie auch schon mal versucht habe. Also es ging ja auch einmal kurz um Doctor Who, was ja auch für ganz viele so ein ganz wichtiges Thema ist.
Ja, ich find's auch cool.
Aber genau, das ist jetzt so eins, da bin ich noch nicht wieder reingekommen, aber da gab's dann auch noch ein paar Folgenempfehlungen, die im Discord gepostet worden sind.
Ich finde einfach so hochintelligente Mülleimer mit Laserwaffen nice. Ganz toll. Daleks, da geht mein Herz raus, ja.
Aber ich fange einfach mal an, so jetzt ganz unvorbereitet, Flo, was sind denn so deine Lieblings- Science-Fiction-Settings und Geschichten, wenn wir jetzt mal über, sagen wir mal, ja, Filme, Serien, Bücher, Games, muss ja nicht für alles was haben, aber hast du da irgendwelche Favorites?
Klar. Ohne Reihenfolge jetzt einfach, ne? Ja, so, wie es halt kommt. Natürlich, ne, klar, Star Wars Fanboy, bla, hat mich scheiß tätowiert und so. Auch wenn man über die wie Kanon ist, welche Episode immer noch sehr hart streiten kann. Natürlich, klar, natürlich. Sure. Aber ja, Star Wars nice, so, ne? Vor allem halt die Originals, wo es nicht so viel um Sand ging und so. Und whatever the fuck der letzte Star Wars Film war, keine Ahnung. Dinge sind passiert. Trotzdem, ich mag das. Ich mag die Lore, ich mag dieses ganze Universum. Gibt coole Rollenspielsysteme dazu, Fantasy Flight Games, Star Wars RPG, nice. Viele coole Videospiele halt eben auch in diesem Universum, ne? Ja. The Last Jedi hier,
Fallen Order. Jetzt bin ich auch völlig durcheinander mit diesen ganzen Begriffen.
Dieses letzte Spiel, ja. So, ne? Mit nice Grafik, das eine da.
Jedi Fallen Order, so, ohne The Last, das war der Film. So, Jedi okay. Fallen Order.
Krass. Früher gab es da auch noch so Jedi Knight Academy und so ein Kack.
Ja.
Und das war für mich eine der ersten großen Multiplayer-Erfahrungen. Und ich weiß noch, ich habe damals bei Giga TV, als es das noch gab, haben die das abends gespielt mit so Public Passwort und so ein Kack. Und dann habe ich. Ich glaube, ich habe Etienne getötet. Oder irgendjemanden davon. Und war richtig stolz auf mich so. Aber auch so richtig räudig irgendwie mit so einem Granatwerfer von hinten. War halt ein kleiner Junge, ich konnte nichts, ne? So. Also ja, Star Wars natürlich richtig nice. So. Ich mag auch Star Trek. So, da finde ich okay. Jetzt, muss man, wenn man das eine mag, das andere nicht haten. Irgendwie hat beides so seine Daseinsberechtigung. Ist nicht in meinen Top-Favorites, aber ist halt so, okay, kann man mal gucken, eigentlich ganz unterhaltsam.
Ja.
Es gibt diese eine Folge bei Star Trek, wo die. Ich bin nicht tief genug in diesem Fanwissen, ne, von Star Trek. Ich weiß deswegen nicht, gefährliches Halbwissen, so ich mix mir das jetzt irgendwie zusammen. Aber da ging es irgendwie darum, da war ein, ich weiß es nicht, irgendein Vieh, ja. Und wenn das irgendwie aufwacht und böse wird, dann endet die Galaxis, keine Ahnung. Es ist richtig, richtig schlimm. Und irgendwas mit den Requisiten und so ging falsch. Deswegen haben die eine Alternative gesucht, ja. Und dann haben die halt von dem einen Typen diesen Terrier, den er hat, so. Haben den so ein Stirnbein aufgesetzt mit so einem Horn. Das ist halt so ein richtig lieber Hund, ne? Und dann laufen da so Captain Picard und so halt mit dem irgendwie rum oder Captain Kirk, keine Ahnung. Haben halt diesen Hund so, ne?
Ja.
Und fucking Leonard Nimoy hat dann so diesen Hund und die müssen den halt irgendwie besänftigen und irgendwie spalten oder so. Ich weiß es nicht mehr, aber ganz, ganz tolle Szene. Und halt der berühmte Kampf von William Shatner gegen dieses Echsenvieh. Wo er mit beiden Fäusten von oben so auf ihn raufhaut, wie so ein Affe, keine Ahnung.
Ja.
Ist halt cool, ist Kult, coole Filme, whatever. Hat auch ein Rollenspielsystem, whatever. Ansonsten, ich mag halt auch so düsteren Science-Fiction-Shit richtig gerne. Ne? Mhm. Deswegen halt sofort Event Horizon.
Oh ja, da hätte ich, also das hätte ich gerade auch gleich genannt. Also Sam Neill, einfach Liebe für den Typen an sich. Und ja, also der Film hat bei mir auch einen großen Platz auf der Liste auf jeden Fall, weil da irgendwie das erste Mal auch so mit diesen Sachen gespielt worden ist, wo man sich auch, also ich glaube, ich habe mir das erste Mal geguckt, auch mit, was weiß ich, 12 oder 14 oder sowas, weiß ich nicht, relativ jung noch, und dann ist man da auch so beeinflussbar und sowas. Und dann so mit diesem, gibt ja diese berühmte Szene da auch, glaube ich, mit diesem Experiment, wo die das Papier falten und sowas, um diesen Raum-Zeit-Kram da irgendwie sowas irgendwie so darzustellen. Und dann war das so, ja, das klingt voll logisch, krass, heftig, so, wow, okay.
Ach ja. Nee, Event Horizon ist einfach nice. Ich finde, an dem Film würde ich auch nie irgendwas ändern. Ich finde das richtig gut. Die Alien-Filme.
Sure.
Mega krass. So. Ja. Der vierte, I don't even know. Über Prometheus und so kann man denken, wie man möchte. Ich finde die eigentlich ganz cool. Ich finde das eigentlich ganz nice gemacht. Aber Alien 1 und 2 sind halt einfach krass. Vor allem der zweite Teil. Den feiere ich extrem. Colonial Marines, einfach coole Badasses, die da unterwegs sind.
Ja.
Und Sigourney Weaver war einfach viel zu cool für die Welt. Und hat auch ein ganz tolles Rollenspielsystem, und coole Videospiele gehabt. So, und da merkt man schon, so, es gibt viel. Na klar, gibt es jetzt auch so Spiele wie Mass Effect. Muss man dann ja auch droppen, ne?
Ja. Nice. Genau. Das wäre jetzt auch, also ich habe auch überlegt, so, was habe ich denn so an Science-Fiction-Videospielen gespielt? Und ich habe tatsächlich erst vor kurzem, ich habe lange gewartet, weil ich habe irgendwie dann gehört vor ein paar Jahren, dass diese Mass Effect Remastered-Geschichte angekündigt worden ist. Oder es zumindest in der Gerüchteküche lag. Und hab dann eben bis dahin gewartet, auch um das zu spielen. Und ich habe jetzt Teil 1 und 2 durch mit dem dritten, das ja auch irgendwie anscheinend oft immer der von vielen noch der liebste und beste Teil irgendwie so hochgehalten wird. Habe ich noch nicht geschafft. Ist auf der, wie gesagt, ist auf der To-Do, aber genau, das ist natürlich ein Riesending. Commander Shepard.
Ja, ja. Ne, ich bin Commander Shepard, das ist mein liebster Ort auf der Citadel, kauft nur hier. Und so. Ja, keine Ahnung, naja, es gibt halt so viel, auch so in Simulationsrichtung, ne? Elite Dangerous, Star Citizen, geiles Teil, so, StarCraft, Bro.
Ja.
Nicer Shit. Und da merkt man schon, das ist so ein Fass, das hat auch irgendwie keinen Boden.
Ja, und auch eben so die sämtlichen, ja, eben, wir hatten eben schon Fallen Order, aber auch eben sämtliche Star Wars Spiele, so. Es gab irgendwie zu jedem, also gefühlt alle paar Jahre früher irgendwie ein neues Star Wars Game.
Das heißt, den früher ist doch immer noch so.
Ja, also ich habe das Gefühl, dass quasi in den 2000ern der Output irgendwie größer war als
die
letzten 8 Jahre, sag ich mal, seitdem da auch irgendwie Lucas Games und das, da gab es irgendwie so ganz große Geschichten da irgendwie so mit den Rechten und Auflösungen und was weiß ich nicht, was EA, keine Ahnung, bin ich jetzt nicht ganz drin.
Ja, die Rechten machen oft Probleme.
Ja, das stimmt.
Nee, aber es ist halt viel cooler Shit so. Auch Bücher, ich meine, gut, Bücher, Filme auch immer ganz spannend, sowas wie Ender's Game, das Buch fand ich richtig geil. Mhm. Beim Film war ich so, cringe. Did not like, ne? Ja. Ansonsten auch so Sachen wie Pitch Black.
Ja, klar, Riddick. Hot.
Alter, Riddick,
das
Mann.
Das war schon krass für,
ja. Und die haben ja, er hat ja ein eigenes, lass mich jetzt lügen, ob das stimmt, der hat ein eigenes Spielestudio mal gegründet gehabt und die haben dieses Escape from Butcher Bay gemacht, was ein Videospiel war, das einfach so krass ahead of its time war, ne? Also grafisch war das nice, Gameplay war richtig nice, Vin Diesel spielt Vin Diesel, was halt auch richtig, richtig fett war. Und dann ist das Spiel halt gefloppt, leider. Aber es war halt richtig, richtig gut, so, wenn du jetzt so Game Reviews liest über solche Sachen, findest du immer wieder so Escape from Butcher Bay und das ist halt einfach geil gewesen. Leider gefloppt.
Es erinnert mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, wie das hieß, aber es gab irgendwie zu irgendeinem David Bowie-Album gab es auch ein Videospiel.
Das wundert mich, ob
auch. Wo dann er dann auch irgendwie aufgetreten ist und das, ich erinnere mich noch irgendwie, dass sie das, glaube ich, als er gestorben ist, ich weiß nicht, von welchem Studio das kam, ich weiß nicht, ob das sogar von Square kam oder sowas, haben die das dann nochmal irgendwie, oder Activision, I don't know, haben die das irgendwie nochmal gratis so rausgehauen, um sein Leben so zu feiern und ich habe es nie gespielt, ich kenne nur so ein paar Ausschnitte so von YouTube, sieht natürlich nach heutigen Standards, alles sieht komisch aus, was halt in Videospielen vor 20 Jahren oder 30 Jahren passiert ist. So, ne?
Aber, ja, klar.
Ja, schon krass, teilweise, ja.
Und bei dir so?
Bei mir so, ja. Also ich würde halt auch mit Star Wars anfangen. Ist einfach mit das größte Franchise, was irgendwie Science Fiction angeht, ja auch für viele einfach super populär, weil es natürlich auch irgendwo gut und originell ist und einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort irgendwo war.
Und dann kam Disney.
Von daher da auch echt ja, große Liebe für alles, was da irgendwo passiert. Ich habe auch Spaß an den an der letzten Trilogie gehabt. So kann man natürlich, wie gesagt, streiten. Da sind auch ein paar Sachen schiefgelaufen, garantiert. Aber es wird echt viel gut gemacht mit den Sachen, die gerade auf Disney Plus passieren, finde ich. Also ich fand die beiden Staffeln Mandalorian echt krass. Und auch jetzt, was ja erst kürzlich rausgekommen ist, das Book of Boba Fett. Ich bin da echt mit sehr niedrigen Erwartungen rangegangen, weil ich dachte so, hä, warum machen wir nicht einfach mit Mandalorian weiter und so. Aber das war auch einfach. Also mich hat's voll abgeholt in der Zeit, wo es mir auch dann irgendwie nicht ganz so irgendwie nice ging, sowohl dann irgendwie ja Winteranfang, alles irgendwie dunkel, düster, bäh irgendwie. Und dann auf einmal kam das raus und ich dachte jede Woche aufs Neue so geil, endlich neue Folge. Das war mega krass. Von daher das ist halt super cool. Was ich so aus den letzten Jahren noch ganz ganz geil fand, waren wirklich die beiden, vor allem die beiden Denis Villeneuve-Filme Arrival und Dune. Wobei ja. Auch
Oh, stimmt, Dune. Also, Dune zu lesen, Alter, das ist einfach so ein Abenteuer, ne? Was die einfach von dir erwarten. So. Ja. Das Buch startet einfach und eigentlich brauchst du ein Lexikon, bevor du das erste Kapitel überhaupt irgendwie lesen kannst.
Ja. Ja, ist so. Ist so. Und auch Blade Runner so. Ne? Aber gerade Arrival muss ich auch bald unbedingt noch mal gucken, weil der hat auch so viel irgendwie anders gemacht. Also dieses ganze Thema auch irgendwie so, wie sieht Kommunikation aus? Wenn, ne, weil irgendwie ist ja Science Fiction oft auch irgendwie so ganz plakativ, so ey, da kommen irgendwie Aliens und die wollen irgendwie was, keine Ahnung, wollen irgendwie was Böses.
Mars Attacks.
Ja, Mars Attacks zum Beispiel.
Alter!
Auch ganz, ganz furchtbare Erinnerungen an den Film. Das Kind hat mich das wirklich verstört, diese
fand das als Kind Viecher, so, ich fand das so geil. Oh. Und irgendwie hat das auch so das Image der Brieftaube, der Friedenstaube für mich krass ruiniert, ne?
Ja.
Ups.
Ja, oder hier die was war das mit Will Smith, diese Geschichte da, wo das Weiße Haus hochgegangen ist?
Meinst du Independence Day?
Independence Day, ja.
Ich war gerade kurz, ob du dieser andere Film, wie heißt der von eben? Earth? Der heißt nicht Earth, wo er mit seinem Sohn spielt.
Ah ja, habe ich nicht gesehen, aber ja.
Das ist eigentlich nur so krasse Scientology-Werbung. Ja, ja. Und alles, was Will Smith in diesem Film sagt, ist immer so, take a knee. Und immer wenn er Jaden Smith irgendwie gestresst ist, so, take a knee, dann denkst du so, krass, Alter, alles brennt, über wenn mich Dinge fressen, aber ich knie mich erstmal hin, um nachzudenken. So. Und Will Smith im Hintergrund wieder, take a knee. So, ja, okay, krass.
Ja, ja.
Hat man gar nicht gemerkt, dass das irgendwie so Ron Hubbard-artig inspiriert ist, was ihr hier tut, aber kniet euch mal hin, Leute, riecht gut.
Ja, nee, also von daher ist es einfach schon krass stigmatisiert eigentlich so, dieses ganze Thema Aliens, oft einfach immer irgendwie fremd und böse. Ich meine, Alien ist ja das Wort allein an sich ist ja irgendwie, beschreibt ja genau das. UFOs und sowas alles. Und da fand ich halt Arrival ganz cool, dass das eben so ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgt hatte, einfach nur in der Darstellung auch so, und dass man irgendwie versucht hatte, so, hey, wie würde das denn vielleicht wirklich aussehen, wenn auf einmal irgendwie so ein verrückter Monolith irgendwo steht oder irgendwo so ein Raumschiff landet oder sowas. Ne? Und das hat mir sehr gefallen. Also mag ich sehr, wenn es halt irgendwie gut gemacht ist vor allem. Und ja, über Dune haben wir uns ja auch schon mal ausgetauscht. Es ist einfach krass. Und auch der Film war krass. Und ich bin gespannt auf die nächsten Filme.
Oh, wie hieß dieser Film mit diesem Schimmer?
Huch.
Ja, da hat er auch so ein bisschen ich habe ihn dir damals, glaube ich, sogar empfohlen. Ich weiß es nicht mehr, wenn jemanden, der das hört, denkt sich, hey,
Twilight.
Ist der? Nein, nicht Twilight. Ja, Twilight ist einfach ein krasser Horrorfilm. So. Nee, das war halt auch irgendwie so, da ist einfach so ein Schimmer. Okay. Ja, und das ist halt irgendwie jetzt in einem Dschungel, I don't even know, und da drin mutiert alles so ein kleines bisschen, ist irgendwie richtig strange.
Naja.
Und das wirkt auch teilweise so ein bisschen in die Richtung Arrival und so. Und dann ist da halt so ein cooles All-Female-Science-Team, was da reingeht und das irgendwie klären will.
Ach so, du meinst Erlöschung, Dingsbums.
Ja, genau.
Habe ich hier sogar, das Buch steht da vorne sogar.
Ja. Und das war so fett. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Und das war so fett. Und die Szene mit diesem fucking Bären, Alter. Fuck my life, war das nice.
Ja, also es ist mega krass. Also ich muss auch noch mal, also Interstellar muss ich auch droppen. Hat auch viele, gibt auch viele, die das nicht so toll finden, aber mich hat der Film einfach damals auch abgeholt. Also ich saß im Kino, das war krass. Und auch bei den 3-4 Rewatches, die ich mittlerweile drin habe, ey, jedes Mal mindestens einmal geheult einfach so, weil der Film einen auf so einer Ebene irgendwo erwischt. Ist einfach krass. Einfach ganz doll krass. Und ja, was Serien angeht, auf jeden Fall Firefly. finde ich, war für mich eine krasse Entdeckung, irgendwann mal in irgendwelchen Foren nachgefragt, so ey, so vor 10 Jahren oder so. Was sind so Serien, die man so gucken kann, jetzt nachdem man irgendwie, nachdem dieser Serienfieber so losging, irgendwie mit.
Auf gutefrage.net.
Ja, so ungefähr. So, ne, mit irgendwie, was dann alles lief früher, Breaking Bad, Dexter und all so ein Kram. So, und dann, ja, hier, check mal Firefly aus, ne, und dann, ja, total drin verliebt, auch schon 2-mal geguckt, irgendwie. Ganz groß. Akte X bin ich nie mit warm geworden.
Aber das mochte ich. Jetzt mag ich das mehr als früher.
Ja.
Ich glaube auch wegen so Delta Green Sachen und so ein Kack, ne? Aber das hat irgendwie was.
Ja.
Das ist irgendwie einfach. Das ist einfach nice.
Ja.
Es ist halt einfach nice.
Ja. So, also von daher, eigentlich nehme ich da auch echt alles mit, was irgendwie so ein bisschen entweder eine gute Qualität anbietet oder eben auch einen größeren Zuspruch aus der Community bekommt. Finde ich alles irgendwie nice. Bin ich auch für vieles offen. Und tatsächlich. Ich habe, hier ist das Buch, die Auslöschung. Auslöschung, so, ich sehe das hier jetzt gerade.
Stimmt, Extinction.
Ja,
da ist es.
Von Jeff Van der Meer. Ja, genau. Also auch sehr kurzes Buch, auch eines der wenigen Bücher, die ich gelesen habe, weil dazu würde ich jetzt als nächstes kommen. Wie gesagt, ich habe leider nicht die, ich habe das schon öfter gesagt, nicht so die Fähigkeit, Bücher zu lesen. So kann das nur sehr schwer an ganz bestimmten Zeiten meines Lebens, zum Beispiel im Urlaub am Strand oder sowas, keine Ahnung. So, wenn man irgendwie sich so auch von diesen ganzen digitalen Sachen so loslöst. So, ne? Und ich habe eben gelesen, also ich habe den Hobbit mal gelesen, ich habe die Auslöschung gelesen, ich habe fast ganz durchgelesen Der dunkle Turm von Stephen King. Ist aber jetzt wieder ein anderes Genre, wobei auch schon ein bisschen Science-Fiction-mäßig, wenn man drüber nachdenkt. Aber sonst für mich, falls irgendjemand eine Buchempfehlung braucht, was Science-Fiction angeht, ganz große Liebe für die Hyperion-Gesänge von Dan Simmons. Ziemlich, ziemlich cooles Buch, oder es ist eigentlich ein Zweiteiler, 2 Bücher, die jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, nachdem ich jetzt in diesem Pen-and-Paper-Kosmos so ein bisschen eingetaucht bin die letzten Jahre, auch da eigentlich total cool ist, weil im ersten Buch geht es eigentlich nur darum, quasi die Truppe vorzustellen. Und da ist dann eben so eine Truppe aus, ich glaube, irgendwie so 8 Charakteren oder sowas. Und in dem ersten Buch kriegt quasi jeder so ein eigenes Kapitel über wirklich viele Seiten, wo dieser Charakter dargestellt wird, seine Vergangenheit, und wie er am Ende zu diesem Punkt gelangt ist, dass er jetzt eben mit dieser Truppe auf dem Weg zu einer bestimmten Expedition ist. Da geht es um so Zeitgräber und da so ein Kram und das Shrike, so ein Viech, was aus so ganz vielen Klingen und sowas besteht. Sollte auch mal verfilmt werden, wurde aber auch oft wieder für unverfilmbar gehalten, wie das eben viele Science-Fiction-Projekte auch an sich haben. Da hat sich tatsächlich mal vor ein paar Jahren ging so eine größere Welle rum, weil sich da Bradley Cooper, der Typ aus Hangover, da mal hintergeklemmt hat, weil er das Buch einfach auch liebt. Aber ich glaube, das ist irgendwo mittlerweile versunken. So, also vielleicht passiert da irgendwann noch mal was mit. Irgendwer hat die Filmrechte sicherlich auch. Also wer da einen Tipp braucht, die Hyperion-Gesänge, mega nice.
Ja, Skifi ist schon nice.
Skifi ist nice.
Weißt du, was nicht so nice ist?
Sag's mir.
Richtig off-topic, ne? Dass Ankerkraut jetzt zu Nestle gehört und sich dafür feiert.
Also ich habe es auch von gelesen, ich dachte auch nur so, what, ja. Müssen die ja selber wissen. Aber anscheinend, also ich kann mir vorstellen, dass die Marke ist halt auch groß geworden, natürlich durchs Fernsehen, durch hier Höhle der Löwen und all diesen Kram so, ne? Aber dass sie dann, was sie ja cool gemacht haben, was ich so auf Twitter mitbekommen habe, dass sie auch viel mit so Streamern und so zusammengearbeitet haben und da relativ coole Kampagnen gefahren haben und da relativ offen waren, auch mit kleineren Streamern und sowas zu arbeiten. So was ja erstmal cool ist, wenn du da irgendwie am Start bist und hast relativ früh, auch wenn du jetzt nicht so die mega krasse Reichweite hast, irgendwie dann irgendwie so einen Werbepartner. Ist ja nice.
Ja, das stimmt.
Und sollen ja auch coole Leute sein und alles, ne, keine Frage.
Das ist halt die Frage, weil, also, ne, ich leg die Hand nicht dafür ins Feuer, ob das so stimmt.
Ja.
Aber ich hatte jemanden an der Uni, der hat bei Ankerkraut gearbeitet für eine kurze Zeit und meinte, er ist da wieder weggegangen, weil die Arbeitsbedingungen so unglaublich beschissen waren,
krass,
dass er lieber arbeitslos war, als da zu arbeiten. Ist natürlich nur seine Meinung. Ich habe das jetzt nicht geprüft. Ich habe es nicht angerufen und meinte, ah, moin, Ankerkraut, das war euch echt so schlecht. Aber ja, genau. Ja, kann man drüber reden. Aber wir sind ja auch kein Nestle ist doof Podcast. Wobei, Nestle ist schon doof.
Nee, wir reden über Science Fiction. Und da können wir auch gerne weitermachen, weil wir haben euch ja versprochen, also wir haben jetzt hier eine halbe Stunde auf der Uhr ein bisschen über Science Fiction schon mal gesprochen, um uns ein bisschen in die Stimmung reinzubringen. Aber ja, wir haben uns zwei Pen and Paper Systeme angeguckt. Ich meine, wir haben ja auch schon, wie gesagt, Alien des Öfteren gespielt zum Beispiel. Und da gibt es ja echt noch einige andere Sachen, die so auf der Karte sind. Ja, aber genau, wir haben uns jeder eins angeguckt. Du hast dir Mothership angeguckt und ich habe mir Death in Space angeguckt.
Ja.
Und darüber wollen wir reden.
Ja, cool. Genau, bevor wir, glaube ich, in die beiden reindiven, genau, wir haben Alien davor schon mal gespielt und man muss sagen, Pen and Paper, Science Fiction, es ist riesig, ja? Es gibt halt so viel. So, ja. Und wer halt auch eher so auf klassische Sachen steht wie D&D oder Pathfinder, und der Name überrascht vielleicht, es gibt Starfinder, Pen and Paper, also es ist halt Pathfinder in Space, wow. Ne? Ja. Wir haben schon mal über Stars Without Number gesprochen, nice. Es gibt unglaublich viel Science Fiction Rollenspielsysteme, sowas auch wie Battletech ist halt einfach auch wieder geil. Natürlich wieder sehr anders als andere Sachen. Das eine ist so Star Wars, Noble, Bright, gut gegen böse, alles ist irgendwie so hell und so krass und so nice. Und dann hast du was wie Warhammer und es ist halt, alles ist so dunkel und so schlecht und so kacke. Und andere Sachen treffen sich so da in der Mitte. Leute, da gibt's eine Auswahl. Es ist brutal, was einfach in Science-Fiction-RPGs so abgeht. Aber genau, wir haben uns was rausgesucht, wie du schmeidest, du, Death in Space, ich, Mothership. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal Schere, Stein, Papier, wer anfängt.
Finde ich gut.
Einmal, mit Brunnen, ohne Brunnen?
Ohne Brunnen, einmal.
Einmal, okay. Ready?
Ja.
Ernsthaft?
Ja, ich habe gewonnen und dadurch darf ich entscheiden, wer anfängt, oder?
Ja.
Ich fange an.
Ja, nice.
Ich fange einfach an. Dann habe ich es hinter mir und dann kann ich das so, also dann kann ich Death in Space so vorstellen, wie ich es jetzt vorstellen würde und muss mich nicht direkt daran messen, wie du ein Spiel vorstellst. Als jemand, muss man ja auch nochmal sagen, für alle HörerInnen da draußen, Flo ist schon seit 15, 16 Jahren dabei in der Pen and Paper Szene. Vor allem als Spielleiter hat schon hunderte Bücher gelesen dazu.
Ich habe bestimmt schon mehr als 5 Sessions
gespielt. Ja, bestimmt.
So. Vielleicht weniger als 8, aber irgendwo da, irgendwo so.
Und ich bin erst seit kurzem dabei und habe eben auch noch nicht so viele Sachen gelesen. Daher erstmal auf dieser Perspektive bezieht sich jetzt quasi das, was ich gleich hier vortrage.
Meinst du, man hört, dass mein Hund schnarcht auf dem Mikrofon im Hintergrund?
Oh, ich höre es auf jeden Fall nicht.
Er gibt gerade richtig Gas da unten.
Krass. Nee, also hallo Anton, wenn du das hörst. Wir mögen dich.
Sweet.
Fangen wir an. Also, Death in Space ist ein Spiel. Jetzt habe ich Anton.
Da hat er gegähnt, ja.
Vom Stockholm-Kartell wird vertrieben über Free League. Also, die sind da jetzt nicht unbedingt so dran beteiligt, was das Kreative angeht, sondern nutzen dann eher quasi so die, das ganze Shipping und alles, was da so dazugehört. Ich glaube, Free League Workshop heißt das Ganze dann. Und vor einem Jahr, also im März, ging die Kickstarter-Kampagne live von Death in Space und das war auch irgendwie innerhalb von 10 Minuten direkt gefundet, wie das halt irgendwie so, also ich finde das echt brutal, wie, also gefühlt war vor 10 Jahren Kickstarter noch so ein Hype, so, oh, schafft das Projekt das oder nicht und nur noch 2-3 Tage so wird das umgesetzt, so, ne? Und irgendwie zumindest, ich kriege jetzt eigentlich auch nur noch Pen and Paper Systeme mit, aber das immer so nach 10 Minuten bam,
bam,
geschafft. So. Aber ja, gut, die Community ist strong und das läuft dann soweit. Death in Space ist ein OSR angelehntes Spiel, also Oldschool Renaissance. Und daher wirbt es sich als recht regelleicht und auch für EinsteigerInnen soll das wohl zu empfehlen sein. Das Ganze spielt in einem eher Low-Sci-Fi-Setting. Also das ist jetzt eben nicht so alles so übertechnologisiert, sondern ähnlich wie wir das auch aus fast sogar den meisten Science-Fiction-Sachen kennen, so, ne? Irgendwie Star Trek, Star Wars, das Alien, das ist ja oft irgendwie so, dass die da trotzdem noch mit irgendwie Bildschirm arbeiten und.
Aber Star Trek und Star Wars würde ich jetzt nicht so krass als Low Sci-Fi, vor allem Star Wars nicht. So mit fucking der Macht so.
Ja, klar. Das ist schon geht das schon in die Fantasy-Richtung mehr rein.
Ja, und irgendwie Laserschwert und dem Sternzerstörer-Shit und bla, oder dem Todesstern und so.
Aber Alien ist ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür.
Ja, super. Es gibt halt nur zweifarbig diese ASCII-Monitore, alles ist irgendwie grün, riesengroße Tastaturen, niemand weiß, dass eine Maus ist.
Ja.
Schon cool.
Ja, Also erstmal, das Buch ist erstmal mega hübsch von Death in Space, Layout, auch unter anderem von Leuten, die an Merkbau gearbeitet haben. Und es hat einfach unfassbar viele Tabellen. Also wirklich, es gibt es gibt einfach wirklich extrem viele Tabellen, was das auch einfach super einfach macht, dann irgendwie so on the fly tatsächlich irgendwie ja einen Charakter zu erstellen oder einen Ort oder sowas, ne? Und es gibt alleine, was ich auch stark fand, irgendwie relativ eine der ersten Seiten war einfach eine Tabelle für Essen. Also was es so für Nahrungsmittel und Gerichte gibt. Mhm. So, ne? Das kann ja mega cool sein, dass wenn du dann deine Setting anfängst, alle sitzen irgendwo in einer Bar oder sowas und die sollen erstmal sagen, was sie da essen oder du kannst dir das sagen, was sie da sich gerade bestellt haben oder bestellen können. Finde ich erstmal so fürs Worldbuilding so ganz, ganz sweet.
So triviale Sachen,
ja, finde ich. Trivial.
Das ist immer so einfach zum Einsteigen.
Ja.
Denn damit kannst du immer gut anfangen und die Leute haben sofort den Hook, mit dem sie irgendwie arbeiten können.
Ja. Genau. So ist auf der Kickstarter-Seite stand auch, die sind auch inspiriert eben von ja, fast all den Science-Fiction-Sachen, auch die wir gerade mit aufgezählt haben. Gibt da noch irgendwie so einen Film mit Sean Connery irgendwie aus den 80ern, der da wohl auch ganz hoch im Kurs steht, da irgendwie mit Einfluss drauf gehabt zu haben. Gerade eben auch dieses Low-Sci-Fi-Setting so ein bisschen da zu übertragen. Die Welt muss man sich so ein bisschen vorstellen. Die Zivilisation ist ziemlich am Ende und runtergerockt. Es gab irgendwie, also ich gehe jetzt auch nicht sehr ins Detail, aber es gab halt irgendwie vor 10 Jahren, also wenn man das Spiel spielt, dann in der Geschichte vor 10 Jahren, einen Krieg über so Gems, also so Edelsteine und solche Sachen. Und aus diesem Krieg ist nicht wirklich ein Sieger hervorgekommen. Es gab dann zwar irgendwie eine Fraktion, die sich dann irgendwie als Gewinner dann da irgendwie so geschimpft hat, aber
Candy Crush.
Aber richtig, einen richtigen, eigentlich gab es nur Verlierer. So, die ganze technische Weiterentwicklung ist quasi stehen geblieben. Es gibt im Prinzip nichts Neues mehr. So, alles, was irgendwie an Technologie irgendwie so auf dem Markt ist, ist irgendwie selber zusammengebastelt und gebaut aus irgendwelchen Sachen. Alles ist irgendwie recycelt. Es geht auch verdammt viel darum, einfach seine Sachen zu reparieren. Also, egal, was man so findet, selbst wenn du Loot hast und findest irgendwie eine Waffe, dann ist das ziemlich sicher oft der Fall, dass die nicht funktioniert.
Ja, okay, das ist sweet.
So. Und es geht im Kern darum, dass du halt in einer Truppe spielst, die auch gemeinsam ein Hub bezieht. So, das kann also ein kleines Raumschiff sein oder eben eine kleine Space Station.
Irgendwie echt so ein Ding bei Sachen, die gepublished werden durch Freelig, ne?
Schon ein bisschen.
So, die Stronghold
und Tales so ein bisschen.
Ja, genau. Bei Tales ist es so, oder Forbidden Lands ist so, Vazen ist das so, Mutant. Huch.
Voll. Also hat sich da ja auch irgendwie auch an Coriolis, ist ja auch von Freelig, das kenne ich jetzt noch nicht, aber da auch wohl mit orientiert. Und da gibt es eben also auch, hallo Anton, kommt ja, den Tisch hochgeklettert.
Auch ans Mikrofon.
Und es gibt auf jeden Fall halt ein komplettes Kapitel darüber, wie man sich halt seine Space Station und sowas halt einrichten und aufbauen kann und erweitern kann.
Ja, sowas mag ich.
Und darum geht's dann eben auch viel tatsächlich. Und das ist halt cool, weil dann die Crew versuchen kann, das alles so ein bisschen abzugraden, so dass sie erstmal, was ich erstmal nice finde, weil du dann auch so einen Progress irgendwie auch im Spiel hast.
Und halt auch ein eigenes Ziel irgendwie, ne?
Ja.
Was halt nicht so, keine Ahnung, am schwarzen Brett steht, hier sind irgendwie Ratten im Keller, 5 Gold, wenn du die wegmachst.
Ja, genau. Also was halt auch der große Driver einfach ist in dem Spiel, ist tatsächlich, dass du halt versuchst, Aufträge zu bekommen. Oder auch einfach jeden Auftrag annimmst, den du irgendwie in die Finger kriegst, weil die sind auch irgendwie rar und ohne Aufträge verdienst du nichts. Und die ganze Infrastruktur ist einfach irgendwie hinten, irgendwie ist irgendwie hinüber alles. Und das ist dann so der große Antreiber, dass man irgendwie da mit seiner Truppe irgendwie reingeworfen wird und man dann eben schaut, okay, was ist der nächste Auftrag? Sollen wir irgendwo, keine Ahnung, irgendeine, ich sag mal, diese typischen Szenarien, irgendwo schwirrt ein Satellit rum und der muss geborgen werden oder irgendwo ist ein Notsignal gesendet worden, check das mal aus, was da ist, oder irgendwer muss, keine Ahnung, irgendwo hin begleitet werden oder raus eskortiert werden. Solche Sachen halt. Und die werden dann halt irgendwie vergütet. Und genau, von den Sachen kann man sich dann halt neuen Stuff kaufen, beziehungsweise dann upgraden, was man eh schon irgendwie bei sich trägt oder eben in seinem Hub hat.
Ja, cool, cool. Wie funktioniert das mit Charakteren? Hast du irgendwie ein Klassensystem oder?
Genau, du hast verschiedene Hintergründe, die du haben kannst. Also da gibt's dann zum Beispiel irgendwie, ganz normale Leute, gibt es aber auch irgendwie halt so, ich sag mal in Anführungsstrichen, so Punk gibt es auch eine Richtung, die sich dann so aufs Gegensystem auch auflehnen. Es gibt aber auch sowas wie Schamanen, die so ein bisschen kultistenmäßig drauf sind. Gibt irgendwelche künstliche Intelligenzen, die irgendwie in Körper rein projiziert worden sind. Und da gibt es so ein paar verrückte Sachen. Und auch da gibt es einen kleinen Hinweis im Buch, dass man sich auch quasi Hintergründe selber tatsächlich erstellen kann. So, wenn du dir so ein bisschen zurechtlegst, warum das jetzt einen Sinn macht oder eine Daseinsberechtigung hat in dieser Welt, dann kann man das auch einbauen. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass da ganz viel Worldbuilding gefördert wird.
So, ja, klingt auch sehr sandboxy.
Ja, es gibt auch quasi, das spielt alles in einem System. Ich glaube, das heißt Teneferis oder so. Und du kannst dir aber auch quasi den Kanon selber bauen, wenn es irgendwie, du sagst, du kommst irgendwie aus einem anderen fremden System und da sieht die Welt so und so aus, dann kannst du das als Spielerin einfach einbringen. So, und das ist halt mega cool. Und ja, du kannst dir im Prinzip alles Mögliche dann eben auch in Hintergründen zusammenbauen. Kannst theoretisch auch irgendwas Alienhaftiges nehmen. Mhm. So, also da gibt's tatsächlich so gut wie keine Grenzen. So, und dann kannst du dir, also die Charaktererstellung, ich habe jetzt noch keinen Charakter erstellt, das wollte ich eigentlich noch geschafft haben, aber das ist auch so super easy, weil du dir das theoretisch auch zusammenwürfeln kannst anhand den Tabellen, die da drin haben. Also dann würfelst du dir deinen Hintergrund und dein Ziel, Motivation, alles Mögliche, was du dann da irgendwie hast, zusammen. Und auch der Charakterbogen, sehr übersichtlich. Es gibt nur 4 Stats. Mhm. Du hast halt Body für eben so, ja, Nahkampfgeschichten und halt Sachen, die darüber laufen. Du hast Dex, also so Geschicklichkeit und solche Geschichten. Savvy, also alles, was irgendwie mit
Schlau sein
und sowas zu tun hat. Irgendwie alles, was aus dem Kopf kommt. Psychologie und sowas alles. Und du hast halt auch super wichtig natürlich Tech. So, ja. Weil, so. Und das sind eigentlich die einzigen 4 Attribute, die du brauchst. Die würfelt man sich am Anfang einmal zusammen. Ich glaube, mit 2 W4 und den einen addierst du dann von dem anderen. Und dann, ja, hast du dann am Ende da halt Modifier drauf. Ne? Also irgendwie zum Beispiel +1 auf Tech, +0 auf Body, was weiß ich. Und wenn du dann irgendwann würfeln sollst oder kämpfen sollst, dann machst du das halt immer gegen festen Schwierigkeitsgrad. Meistens ist das, glaube ich, 12. Und ja, würfelst dann mit einem W20. Mhm. So, und dann wird halt eben das nochmal addiert oder eben subtrahiert von deinem Modifier, mit dem du dann arbeitest. Und dann machst du das einfach. Wenn du failst, sammelst du allerdings Void-Punkte, also leeren Punkte. Zu dem Thema Void und Leere komme ich gleich auch nochmal. Aber weil wir da gerade sind, du kannst quasi, ja, wenn du halt failst, einen Fehlschlag hast oder einen Fehlwurf, dann kriegst du einen Void-Punkt.
So, ja.
Du kannst bis zu 4 Void-Punkte haben. Und du kannst diese einsetzen, um ein quasi ein Plus bei deinem nächsten Wurf zu haben. Klingt ja erstmal gut. Wenn der allerdings fehlschlägt, also nochmal, trotz diesen Boni, den du drauf hast, dann passiert was nicht so Gutes. Also es hat so ein bisschen was von, also hat mich so ein bisschen an Cthulhu erinnert, weil dann halt auch so eine Tabelle dann kommt und dann können halt negative Sachen passieren. So, ich glaube, Void Corruptions heißt das dann. Und dann können halt so, ja, können verschiedene Sachen passieren. Entweder du hast halt irgendwie, kriegst irgendwelche Albträume oder kriegst irgendwelche Halluzinationen, siehst irgendwelche Leute, die, von denen du weißt, die könntest du eigentlich gar nicht sehen, weil es gibt die vielleicht nicht mehr oder sowas. Mhm. Kann aber auch tatsächlich körperliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen. Kann zum Beispiel sein, dass aus irgendeiner Körperöffnung irgendein merkwürdiger Schleim rausläuft, der an einem kleben bleibt, dass er in Berührung kommt oder dass dir ein drittes Auge wächst. Oder
mehr Lieben-Mutationen.
Keine Ahnung, solche verrückten Sachen halt. Ja, das kann halt auch passieren. Und deswegen sollte man natürlich gucken, dass und wie gesagt, man kann, glaube ich, maximal 4 Void-Punkte haben, weil dann passiert halt eben auch nicht so guter Kram.
Okay.
So, aber da kann man sich auch, also gibt es auch eben ein eigenes Kapitel mit Void-Punkten, wie man damit umgeht. Aber ja, das Thema Leere ist halt auch ein großes Ding in diesem Universum, weil das gehört dann eben auch so ein bisschen zur Story, dass irgendwelche Sichtungen gemacht worden sind von Wissenschaftlern und solchen Leuten, dass sich, dass das Universum aufgehört hat, sich auszudehnen und stattdessen wieder zusammenschrumpft.
Okay, das ist ein spannender Gedanke, ja.
Und das finde ich auch einen sehr spannenden Gedanken, weil das auch so ein bisschen, also ich meine, finde die Vorstellung vom Universum ist ja immer noch unbegreiflich. Das kann ein Menschenkopf ja einfach nicht wirklich fassen, also auch jetzt Outgame nicht. So. Und selbst wenn du das in einem Spiel hast und hast diese ständige Ausdehnung und Erweiterung, dass irgendwie das alles irgendwie so endlos ist, das kriegt man ja einfach nicht rein, so, ne? Genau, aber dann gibt's eben dann natürlich auch Leute, die das dann irgendwie kritisieren und die sagen so, Blasphemie, das ist nicht so und was weiß ich nicht was. Aber es gibt dann halt eben noch diese Noise, Static Noise. So, und je weiter du irgendwie auch an den Rand des Universums kommst, desto lauter und so wird dieses Static Noise. Und das kann eben auch oft sein, dass du da dann Stimmen hörst oder andere Geräusche, die du vielleicht auch manchmal nicht zuordnen kannst. Und das kannst du halt auch super mischen mit diesen Void Corruptions. Dass es auch sein kann, dass du dann halt irgendwie jetzt auf einmal vermehrt irgendwelche Sachen in dieser Static Noise hörst und so. Also das ist auch
ein bisschen Lovecraftian. Klingt ja, auch so ein bisschen so Warhammer Chaos Corruption. Das ist cool, das mag ich.
Ja, also das ist auch, genau, fand ich einfach so, um diese Welt so zu beschreiben, mega cool. Und dass du halt einmal diese zerrockte Welt hast, in der es einfach nichts Neues mehr gibt. Und in der du alles irgendwie so zusammenbasteln musst und irgendwie gucken musst, dass du irgendwie überlebst. Du hast halt dein Hub mit deinen Freundinnen und kannst da dann irgendwie das alles upgraden. Ja, und dann gibt's eben diese Welt, die ja schrumpft und dann gibt's irgendwelche Leute, die sagen, die glauben das, andere glauben das nicht. Und einige haben Beweise, einige fordern welche. Ist irgendwie ganz, ganz cool.
Es ist eine nice Ausgangslage und so Hub-Sachen machen ja auch so Kampagnenspieler immer einfacher, ja, weil du ja so einen kollektiven Drive ja auch einfach hast. Ne? Du willst ja weiterkommen, du willst ja nicht verhungern, du willst das nächste Upgrade. Und irgendwie wächst man dann ja auch so ein bisschen daran. Ne? Das ist dann ja, irgendwann ist ja meine Base, die habe ich so und so gemacht. Das ist cool, dann kann man sich identifizieren, ein bisschen reinsteigern, das ist nice.
Genau, und wie gesagt, insgesamt finde ich einfach cool diese Offenheit. Ne? Also, dass du halt wirklich dann da irgendwelche Events beschreiben kannst, dass du mit deinem Charakter vielleicht in irgendeinem Krieg beteiligt warst, der jetzt vielleicht so nicht im Grundregelwerk steht, aber
der Candy Crush Krieg.
So, und dadurch einfach diese Welt so wachsen kann. So, und dass das einfach dann dadurch auch durch die Kreativität der SpielerInnen lebt und nicht nur der Kreativität des Spielleiters oder der Spielleiterin. So. Und das, hat sich für mich echt cool gelesen. Auch jetzt nicht so super herausfordernd, wenn man noch nie ein Regelbuch gelesen hat.
Und jetzt darf ich es mir ja auch anschauen.
Jetzt darfst du dir auch anschauen. Und genau, eine Sache noch, die ich echt auch sehr witzig fand, einfach weil es eben auch den Namen des Spiels beinhaltet. Wenn man sich einen Charakter erstellt, ganz zum Schluss kommt dann noch mal so eine kleine Nachricht dann von dem Spiel, quasi wenn du fertig bist, so quasi so, hey, hier, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt viel Spaß bei deinem Death in Space. Also du hast dir quasi gerade einen Charakter erstellt und dein Buch sagt dir jetzt schon, dass du dich eigentlich direkt schon wieder von ihm verabschieden kannst.
Sympathisch, hey.
Ja, genau. Und das ist, können wir, also sollten wir es, glaube ich, unbedingt mal angucken, weil ich glaube, dass es eben nicht so super hart ist. Bin gespannt, was du sagst, wenn du dir das Core Rulebook anguckst. Und ich bin jetzt natürlich super gespannt auf den Vergleich, wenn man denn einen Vergleich ziehen kann zu Mothership.
Machen wir. Mothership. Oh Gott, jetzt hast du hier schon irgendwie.
Jetzt habe ich vorgelegt.
Jetzt hast du vorgelegt.
Jetzt musst du dich an meiner Spielbeschreibung messen.
Im Hintergrund, ne, wer es hört, Anton ist aber aufgewacht, der ist unterwegs und hungrig, deswegen jetzt dreht er sich ein bisschen. Anyway, Mothership kriegst du nicht bei Freely, kriegst du bei Tuesday Night Games. Gibt es auch schon länger, ist aber durch den Kickstarter jetzt halt als Version 1 irgendwie es kommt halt in einem Boxset, ne? Boxset mag ich persönlich auch einfach mega gerne. Du hast ja halt diese Box, verschiedene Bücher drinne, Karten, Shit, I don't know. Ist einfach cool, ne?
Ja.
Gab es halt schon, wurde überarbeitet, also gab es nicht als Boxset, aber das Regelwerk gab es schon, wurde es überarbeitet, Sachen wurden angepasst, irgendwie schöner gemacht, Streamlining hier, Anpassung da, bla bla. Nice. Mothership ist ein Science-Fiction-Game. Es ist ein Science-Fiction-Role-Playing-Game. Aber vor allem ist es halt ein Horror-Science-Fiction-Role-Playing-Game. So, und da liegt es auch den Fokus irgendwo, ne? Deswegen auch da direkt Trigger-Warning. Mothership behandelt teilweise echt krasse Themen, so. Muss man sagen. Erstmal so grundlegend, was das für ein Spiel ist, ne? Natürlich, ist ein Rollenspiel, wir benutzen Würfel, wir machen coole Dinge, wir haben einen Character-Sheet. Den bisher, glaube ich, besten Character-Sheet, den ich je gesehen habe, weil es ein Flowchart ist. Na, du hast oben links fängst du an mit, trag hier deinen Namen ein, trägst deinen Namen ein, dann geht ein Pfeil nach rechts mit, keine Ahnung, hier sind die Stats, würfel diesen Würfel, trag das hier ein, würfel diesen Würfel, trag das hier ein, cool, hier sind 4 Klassen, wähl dir eine aus, schreib dir das hier hin, hier ist eine Beschreibung, ba, am Ende bist du fertig. Wenn du das Ding umdrehst, ist das komplette Regelwerk in, ich glaube, 6 kleinen Kästchen erklärt.
Krass.
So, ne, also natürlich nicht in der Tiefe, aber dass du grundlegend weißt, was so abgeht und was macht was. Ist halt cool, ist easy und es ist halt auch, ne, OSR, Old School Renaissance. Was man auch ganz früh sagen muss bei Mothership ist, es ist halt A, OSR und B, ist das ein ganz anderes Spiel als zum Beispiel, D&D, weil D&D ist ein Character-Skill-Game, das heißt, bei D&D ist es gar nicht so wichtig, wie gut die Spieler in das Spiel kann, verstanden hat oder in taktischer Tiefe unterwegs ist oder whatever, weil deine Figuren ja relativen Power Creep haben. Ne, die sind im Regelfall mächtig, die können sich wehren, die können alle coolen Dinge und das Spiel ist irgendwie ausgelegt, dass du auch irgendwie weiterkommst. Und wenn es mal nicht klappt, Revivify, easy, du stehst wieder auf. Nächstes Adventure, yay, XP, Goblins. Ne? Mothership ist ein Player-Skill-Game. Das Regelwerk an sich ist irgendwie schon gegen dich ausgelegt.
Okay.
Ist so. Ist auch so eine spannende Sache. Eigentlich ist Mothership ein Spiel, wo du auch gerne wenig würfelst, weil Würfeln beinhaltet eine sehr hohe Chance, dass es nicht klappt. Und immer wenn etwas nicht klappt, wirst du auch direkt bestraft von dem Spiel.
Also nicht so wie jetzt gerade bei Dead in Space, wo sich das erstmal ansammelt.
Nee. Also es sammelt sich auch schön an, aber es sammelt sich blöder an, würde ich jetzt sagen.
Okay.
Das heißt, es ist ein Spiel, der muss doch irgendwie clever unterwegs sein. Ne? Und deswegen auch so wichtig, dass es so einfach ist, Charaktere da rauszuhauen, damit du weitermachen kannst, weil es halt blöd ist sonst. Ne? Eignet sich super für One-Shots, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, das sind so diese typischen Mothership-Sachen. Kann auch als Kampagne gespielt werden, gibt ein nettes System für Level-Ups, das heißt dann Shore Leave, also du nimmst halt Urlaub und lernst dann im Urlaub irgendwie neue Dinge. Wenn du gerade nicht arbeitest, das bezahlst du mit Geld. Ist ganz cool. Story ist auch einfach echt nicht so relevant für dieses System. Ist halt Weltraum, ist irgendwie in der Zukunft so. Auch irgendwie Low Science Fiction.
Okay.
Vielleicht aber auch die allerkrasseste High Science Fiction, weil das Spiel gibt dir super viele Freiheiten, wie du so Dinge tun kannst. Ne? Das Grundgerüst ist aber Low Science Fiction. Das Buch, super schön. Sehr, sehr oldschool von den Artworks her, aber so cool oldschool. Und ich mag auch einfach, wie es Items erklärt und Waffen, Ausrüstung. Weil A, du kriegst natürlich irgendwelche Tabellen, damit du das irgendwie lesen kannst. Mhm. Aber B, wenn da zum Beispiel die Ausrüstung von einem Marine erklärt wird, dann steht da einfach ein voll ausgerüsteter Marine auf diesem Bild, der halt über so kleine Pfeile hat. Das ist so ein Pfeil, der zeigt auf seinen Helm. Dann steht so, hier ist der Helm, der kann das. Das ist das Gewehr, das ist diese Helmkamera. Ne? Das ist irgendwie das Ding, das Ding. Bei den Wissenschaftlern steht, die haben das, das, das. Aber du siehst es halt und kannst es sofort irgendwie so fühlen. Ne, weil das ist jetzt nicht einfach mehr noch nur so ein Statblock, der in so einem Buch rumlungert. Mhm. Genau, gehen wir mal ein bisschen rein in Mothership. Also das Grundding ist halt, dass es 4 Berufe gibt, sag ich mal. Ne? Nenn es Klassen, Berufe, Hintergründe, doesn't matter. Du hast, wie ich schon eben gesagt, Marines, die halt eher so die Kämpfernatur des Spiels sind. Du hast WissenschaftlerInnen, die halt die schlauen Leute sind, die finden Dinge raus und so. Du kannst Androiden spielen, bist dann halt eben ein synthetisches Lebewesen, das halt auch bestimmte Dinge besser kann, andere dafür nicht so. Und dann gibt es den Teamster. Das ist so ein genereller Begriff für so Blaukragenarbeit.
Okay.
Ja. Ingenieure, Pilotinnen, whatever, HandwerkerInnen auf irgendwelchen Schiffen, keine Ahnung, SchlepperInnen, I don't know. Da ist auch jetzt nämlich direkt ganz, ganz wichtig, dass da schon die ersten Unterschiede anfangen. Es gibt keine Void-Punkte, es gibt Stress.
Ah, also ändert das ein bisschen Alien.
Ein bisschen, ne? Das komplette Spiel wird mit D10s gespielt. 2 Stück, weil es ein D100-System ist. Wir würfeln drunter. Wie Call of Cthulhu eigentlich. Außer der Stresswürfel, das sind D20. Ja? Und das ist eine ganz einfache Formel hinter. Du würfelst halt diesen D20 und musst besser würfeln, als oder musst über dem Stress würfeln, den du hast. Du startest mit 2. Jedes Mal, wenn ein Skill nicht klappt oder ein Wurf nicht klappt, kriegst du Stress.
Okay.
Immer. Außer du machst einen Crit. Dann kriegst du 2. Also ein Crit-Fail. Ne?
Ja.
So, Es gibt eine coole Stresstabelle mit Dingen, die dir passieren können. Die können sogar gut sein. Du kannst irgendwie Advantage bekommen. Also das Spiel benutzt auch Advantage, Disadvantage. Ne? Würfel zweimal, nimm das Bessere. Würfel zweimal, nimm das Schlechtere. Wie man es kennt, das 5e zum Beispiel. Kann auch passieren, dass du was Cooles bekommst auf deinem Stressding, weil du krass fokussiert bist und so. Ne? Wahrscheinlich aber nicht. Das Spiel ist sehr ausgelegt, dass das nicht so gut für dich klappt. Also es gibt eine sehr, sehr coole Tabelle, die das sehr, sehr cool beschreibt. Ne? Auch dieses ganze Sanity-System ist da sehr, sehr einfach erklärt im Vergleich zum Beispiel zu Call of Cthulhu. Hast auch nur 4 Stats, ne? Keine Ahnung, ne? Stärke, wie schnell du bist, wie schlau du bist und Combat. Gibt einfach einen Skill, heißt Kampf. So, und damit ja, machst du das. Was ganz spannend ist und anders als im System früher, es gibt Hitpoints nicht mehr so wirklich, sondern du hast Wunden und deine Wunden haben einen bestimmten Hitpoint-Wert. Das kannst du dir jetzt so vorstellen, wie du hast, ich weiß nicht, sagen wir, du hast 5 Wunden und jede deiner Wunden hat 5 Hitpoints. Na, wenn du 4 Hitpoints verloren hast, hast du 5 Wunden, immer noch. Hast du aber 6 Hitpoints verloren, hast du nur noch 4 Wunden und die letzte Wunde hat halt noch einen Hitpoint weniger. Was dazu führt, dass du diese Wunden, die kriegst du eigentlich nicht so schnell wieder. Diese Hitpoints kannst du aber heilen. Ne? Das heißt, du hast nicht mehr solche Momente wie in D&D, wo dein Charakter von 60 Trefferpunkten auf minus 1 gedroppt ist und dann kurz hochgeheilt ist und wieder halt Full Power, weiter geht's, gar kein Ding. Verletzungen können halt bleiben und dich halt auch irgendwie effekten, was ganz cool ist. Und hinzu kommt immer, wenn du eine Wunde verlierst, musst du auf dem Wundentable würfeln, der nämlich richtig toll ist. Der unterteilt sich nämlich darin, was dir wehtut. Ist es stumpf, ist es heiß, ist es Feuer, ist es eine Explosion, ist es ein Stich? Würfel mal einen 1d20. Vom Dinger kann dich eine einzelne Wunde umbringen, wenn du eine 20 würfelst. Meistens verlierst du einen Kopf oder solche Dinge.
Fuck.
Ja. Ich glaube, die 15 bei stumpfen Verletzungen ist ein aufgespaltener Schädel. Mit dem lebst du noch.
Ja, aber gut, dein, ist die Frage, wie lange.
Ja, aber dein Charakter ist halt leider dann ziemlich im Arsch. So.
Klingt sehr endlich.
Ja, das Spiel ist hart. Das ist so. Das sagt es dir auch, wenn du es erstellst. Da ist das Adventure Dead Planet mit dabei, was es schon lange gibt, was gefeiert ist, was auch wirklich, wirklich cool ist. Und wenn du das anguckst in der Spielleitung, ist da natürlich so ein kleiner Hook, damit du auch weißt, worum es geht. Ne? Und da steht so, hey, es gibt hier diese 4, 5 Möglichkeiten, dieses Adventure zu schaffen. Nummer 1, sie schaffen es halt nicht, sie sterben alle, aber sag ihm bitte, sie sollen Mothership weiterempfehlen.
Stark.
Und das ist so ein Spiel, da muss doch okay damit sein, dass es halt nicht klappt, ne? Weil das Spiel lebt auch so ein bisschen davon, dass du, wie gesagt, es ist ein Player-Skill-Game, ne? Du kannst da richtig gut durchkommen, wenn du halt immer die richtigen Entscheidungen triffst. Das Ding ist aber, es ist natürlich Survival-Horror, es ist alles ohne offene Karten. Ja, wir haben hier keinen Inside-Check wie bei D&D, wo du sagst, ich würfel mal, ob der lügt. Hast du nicht. Und es ist halt sehr, sehr cool umgesetzt mit diesem ganzen Low-Science-Ding, das ist so ASCII-Monitore, die du benutzen kannst. Dadurch, dass das Spiel schon ein bisschen älter ist und sehr geliebt ist, in diesen Nischen hast du auch sehr coole Terminals, die du auf dem Handy einfach bedienen kannst. Du hast einfach ein Terminal für eine One-Shot, die ist nur für diese eine One-Shot gemacht. Ne? Dann hast du auf deinem Handy halt die Karte von der Station. Du kannst ein Roster sehen, wer arbeitet hier, ne? Wie sind die Kameraberichte, bla bla bla. Also Immersion ist halt sehr, sehr nice, kannst da gut reinkommen. Genau, was auch typisch OSR ist, du würfelst deine Ausrüstung, was spannend ist. Ne? Mhm. Du kannst zum Beispiel als Marine, ich glaube auf einer 3 würfelst du, wenn du eine 3 gewürfelt hast, kriegst du so einen nicen Kampfanzug mit so einem vollautomatischen Pulsgewehr und irgendwie Granaten und bist einfach so richtig krass unterwegs. Ich glaube, auf der 8 hast du ein Hemd und ein Messer.
Wow. Also entscheidet sich da schon fast der Schwierigkeitsgrad.
Ja, so ein bisschen, ne?
Aber, oh shit.
Und es ist halt auch ganz cool, weil das macht Replayability halt nice, weil dein Charakter ist höchstwahrscheinlich nicht so wie dein Charakter davor. Auch wenn du die gleiche Klasse nimmst, ne? Stress verhält sich auch bei allen irgendwie anders. Beziehungsweise, wenn du einen wenn dein Stress ein bestimmtes Level erreicht oder du quit failst, hast du einen Panikwurf. Und es ist auch die Sache, alle paniken ein bisschen anders. Mhm. Wenn der Marine panikt, haben eigentlich alle irgendwie Probleme. Weil wenn der Marine panikt, verlieren alle, kriegen alle direkt Stress.
Okay.
Ja. Weil wenn du in einer Situation bist, wo ein Berufssoldatin die Fassung verliert, dann merkst du selber, shit, das ist nicht gut. Ne? Aber der Android zum Beispiel, dem das mit dem Paniken eigentlich relativ rain ist so an sich, der kann halt einen Kurzschluss kriegen, whatever. Alleine, dass der in deiner Nähe ist, sorgt dafür, dass du Disadvantage hast bei diesen ganzen 4 Würfeln und so. Weil du guckst halt vielleicht zu deinen FreundInnen, um halt irgendwie, dass die dir irgendwie Zuspruch geben oder halt für dich da sind, ne? Und guckst halt in dieses leere Gesicht von einem synthetischen Menschen und denkst dir so, fuck.
Klasse, ja.
Fuck. Außer Teamster, die können ganz gut, die kriegen irgendwie coole Boni. Mothership ist super spannend, weil es lebt von coolen One-Shots. Und ich bin begeistert davon, wie die aufgebaut sind, weil die sind im Regelfall auf einem Faltblatt.
Ja, das ist sweet. Ja.
Als PDF sind die jetzt so zweiseitig, als Faltblatt drehst du es halt um. Ne? Da steht auch echt nicht so viel drauf. Also da steht schon das viel Info drauf, aber halt oft nicht so ausgeschrieben, dass du dir selber Dinge halt ausdenken kannst und auch irgendwie musst. Ne? Eine Story kann dann 4, 5 Sätzen einfach erklärt sein, dann sind ein paar NSCs hingeklatscht, da ist irgendwie ein Monster, hier ist eine kleine Karte, bla bla. Ein paar Random Tables und dann bist du eigentlich auch schon good to go. Das Motto von dem Spiel ist Survive, Solve, Save. Also überleben, Rätsel lösen oder halt irgendwie jemanden retten. Also das Spiel rühmt sich damit, dass du eine von den drei Sachen kriegst dahin.
Toll.
Musst halt Entscheidung treffen. So, ne? Ja. Ich habe ein Adventure geholt, das will ich mir ganz grob hier vorstellen. Das habe ich dir auch vorhin einmal ganz kurz erzählt, dass wir draußen waren. Ich finde die Idee zu cool. Das ist einfach, das ist so richtig Mothership. Ja. Ne? Ja. Da muss man auch sagen, wenn man Mothership leitet, ich sage, es ist nicht schwer zu leiten, weil es ist schon sehr Freeflow. Die Regeln sind so einfach. Es gibt halt wirklich nicht viele. Ja? Kampfsystem, easy. Ansonsten würfelst du drunter, passt schon. Wenn nicht, Stress. Dann würfelst du im Panikwürfel, guckst du die Tabelle, bla. Ja? Und bei den meisten Adventures, die du bekommst, steht auch wirklich in jedem Raum, was passieren wird, mit so einer kleinen Tabelle. Das heißt, Torge geht in diesen Raum, würfel ein D10. Ne? Bei einer 1, vielleicht klappert das Fenster. Bei einer 2 findet Torge eine Pistole. Bei einer 10 wird er gefressen, keine Ahnung. So. Im Regelfall ist es natürlich nicht so, dass du jetzt einfach down bist, weil das ist blöd. Aber das macht es auch irgendwie replayable, dass du die gleichen Adventures öfter spielst, weil du nicht genau weißt, was abgeht. Und ein Adventure fand ich so faszinierend, weil wenn du Mothership leitest, empfehle ich immer, stell einen Timer irgendwo hin. Überleg dir vor, wie lange soll die Session sein? Das ist dein Schwierigkeitsgrad, ne? Vielleicht eine Stunde, 2, 3, 4. Und den stellst du public hin, dass jeder den sieht. Am besten suchst du dir einen aus mit so einem roten Hintergrund, wo das so blinkt ein bisschen. Ne?
Oder so ein, was früher immer so fancy war, diese Wecker, die diesen Laserstrahl an die Wand
werfen. Ja, genau
so
ist, ja.
Hat man das an der Wand.
Das kannst du halt, weil das macht den Unterschied, Timer machen den Unterschied bei so Science-Fiction-Survival-Games meiner Meinung nach. Also auch nicht bei Science-Fiction, allgemein bei solchen Spielen. Weil auf einmal da ist ein Druck. Da ist ein Limit.
Ja. Hatten wir ja eben auch bei Alien auch schon.
Ja, und das ändert so, die Leute schalten sofort in einen ganz anderen Modus. Ne? Ja. Plötzlich hält man sich nicht mehr die Tür auf. Ne? Plötzlich geht nicht mehr, wer will denn vorgehen? Oh, was machst du so? Hey, wollen wir uns das hier teilen? Sondern man merkt so, okay, shit. Und der Trick dabei ist, es ist halt Realtime. Da läuft weiter, außer Leute müssen vielleicht auf Klo. Ne? Müssen sich irgendwie ums Kind kümmern, Hund muss raus, dann machst du halt Stopp. Dann wird aber auch nicht gespielt.
Ja.
Ne? Und dann kannst du auch ein bisschen asi sein, doch unterbinden, dass jetzt geplant wird, was im Spiel weitergemacht werden soll. Weil das soll während dieses Zeitlimits passieren, damit diese Anspannung auch da ist. Ja? Und das ist halt dieses eine Adventure, ich finde das halt so cool. Das fängt einfach damit an, du hast eine Gruppe oder eine Person, ist egal, das kann man so oder so spielen. Und es spiegelt damit los, was du in der Spielleitung beschreibst, dass die halt in einem Glaskasten aufwachen, Wasser aus dem Kasten rausläuft, er aufgeht und sie halt auf den Boden fallen. Halt irgendwie nur so in ihrer Unterwäsche, vor denen ist halt so ein orangener Anzug und halt ein Timer an der Wand mit irgendwie 90 Minuten. Und es kommt halt so eine automatisierte Computerstimme, die irgendwie sagt so, moin, du hast 90 Minuten Zeit, herauszukommen, dann ist der Strom aus und du stirbst. Ciao.
Ich bezweifle, dass die moin sagen.
Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Und dann gehst du halt los und jetzt sagen, ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber es sind irgendwie 10 Räume, ne? Du kommst dann in den ersten Raum und dann hast du sowas wie einen Jenga-Turm. Den stellst du auf den Tisch, würfelst einen D20 in der Spielleitung und sagst der SpielerIn so, hey, musst 19 Mal am Jenga-Turm ziehen. Sorry, ich hab hochgewürfelt. Das ist das Rätsel für diesen Raum, ne?
Scheiße.
Dann schaffst du es nicht. Dann gehen die Türen dazu und du wirst irgendwie begast. Es kommen irgendwelche Laser oder irgendwelche Kreissägen. Es ist richtig schlimm, gory, es ist ein Mothership, ne? Und dann beschreibst du in der Spielleitung, wie die Person in einem Glastank aufwacht, da rausfällt. Der Timer ist da, wo er eben gerade immer noch war. Du bist halt ein fucking Klon von dir selber. Und rennst dann durch diese 10 Räume, die du immer wieder machen musst. Immer wieder. Ach, klar, wirst du wirst halt besser darin, weil du dich vorbereiten kannst, was auf dich zukommt. Aber teilweise sind das auch so Memory-Sachen. Ja, dann war irgendwie der eine, wenn die eine Lampe grün blinkt, dann ist das Passwort das. Aber wenn sie rot blinkt, ist das Passwort das. Ja, und hier ist das Fiese, du hast ja nur diesen orangenen Anzug im Spiel an. Es ist, heißt, die Spielerin darf sich jetzt bitte auch keine Notizen machen. Weil wie denn auch?
Ja, muss man so ein bisschen auch Out- und In-Game
genau,
trennen also, ne? voneinander.
Ja. Das hängt in Kombination mit diesem blöden Timer, der halt immer weiter runtergeht.
Shit, ja.
Es macht Spaß so. Kann man sich auch ein bisschen hintergehen, vielleicht, keine Ahnung. Und am Ende ist das irgendwie auch der Break von der Story, dass das so ein Typ ist, der designt halt Gefängnisse und verkauft die. Und hat halt so einen Benchmark mit Klonen, wo er sagt, so, hey, brecht mal aus, locker schafft ihr das nicht. Und wenn ihr das nicht geschafft habt, dann kann ich das halt besser verkaufen. So. Es hat nur ein Beispiel von Mothership. Natürlich gibt es Sachen wie Alien. Ne? Es gibt sehr viele Sachen in Mothership, die sehr an Alien erinnern. Mhm. Aber auch Sachen, die irgendwie an The Haunting vom Corbett House erinnern.
Cool, okay.
So, Mothership, One-Shots arbeiten auch ganz viel mit digitalen Medien wie Kassetten, die du dann als MP3-Datei vielleicht hast.
Ja, oder das so. Ist geil, das liebe ich schon.
Ne, sowas ist halt sehr, sehr, sehr cool. Viele Dinge sind sehr subtil, aber oft hast du halt dieses Zeitding, was das Spiel steuert, was aber auch die Spielleitung steuert, weil du so ein Adventure haben kannst, das sagt, das Adventure geht's, keine Ahnung, 120 Minuten und ab Minute 100 musst du alle 10 Minuten in der Spielleitung einen D10 würfeln und von der NPC-Liste jemanden umbringen. Und wenn das leer ist, würfelst du gegen die SpielerInnen.
Mm.
Weil, keine Ahnung, irgendwas creept da rum oder man weiß es nicht. Ne? Und ja, ansonsten, das System ist halt cool. Es ist sehr, sehr, sehr flüssig. Du kannst einfach sehr schnell da rein starten und musst auch nicht irgendwie Regeln hinterfragen. Eine Sache, die ich sehr mag, weil es die gelöst haben, dieses Wundensystem finde ich cool. Und oft hast du das ja so, dass Rüstung in Rollenspielen immer irgendwie komisch ist.
Ja,
ja, die fühle ich. Je höher deine Rüstung, desto weniger wirst du getroffen. Klar kann man es beschreiben mit, das prallt an meiner Plattenrüstung ab. Aber irgendwie ist das so nicht intuitiv, finde ich. Das haben andere Spielsysteme gelöst mit einem Soak-System. Das heißt, diese Rüstung gibt dir 5 Soak und jeder Schaden unter 5 tut dir nichts.
Mhm.
Ne? Und wenn ich dir 7 Punkte Schaden mache, dann reduzierst du das um 5. So, das gibt es in unglaublich vielen Rollenspielsystemen, weil es auch funktioniert. Mothership macht das da ganz spannend. Du kriegst eine Rüstung, die hat 5 Punkte. Die hält auch 5 Punkten Schaden ab. Dann ist sie kaputt.
Oh.
Ja. Mhm. Oder auch so richtig geile Sachen ist, du hast hier eine Waffe, die ist vollautomatisch. Mhm. Marines können damit 6-mal schießen. Nicht Marines 1-mal.
Mhm.
Weil du halt nicht weißt, wie dieses Ding funktioniert. So, du ballerst das Ding halt irgendwie leer. Ne?
Oh, okay.
Und du hast so richtig viele Items, die halt sich so super einfach erklären. Denkst dir so, oh geil, das ist ein Schweißgerät. Damit mache ich die Tür auf. Und dann ist so, ich habe keine Ahnung. Er ist auf einmal mega schnell leer oder du schweißt irgendwie schlecht oder du verletzt dich selber oder du guckst ins Licht und bist blind und so. Damit spielt dieses Spiel auch ganz, ganz, ganz cool. Ne? Du hast ein Panic-Table, wo die witzigsten Dinge passieren können, weil du irgendwie ausrastest. Du hast ein Sanity-Table, wo die witzigsten Dinge passieren können, weil du einfach irgendwie verrückt wirst. Und dadurch, dass es auch so ein Community-Pool ist, du hast hunderttausende One-Shots auf diesen kleinen Mini-Seiten, ne? Mhm. Die auch irgendwie versuchen, sich zu übertrumpfen, denke ich mal, kann das unglaublich abgefuckt werden. Und manchmal ist es einfach nur richtig cool. Ja, und das ist Mothership und das ist nice, es lohnt sich. Und man kriegt es so günstig im Internet und man kriegt so viele One-Shots umsonst oder für 1-2 Euro. Und es ist halt ein Low-Prep-Game, ne?
Ja, das klingt auf jeden Fall, also klingt mega cool. Klingt tatsächlich, also ich war vor dieser Folge auch unsicher, so wenn wir jetzt hier 2 Science-Fiction-Systeme vorstellen, so wie ähnlich sind die sich, ne? Aber da merkt man jetzt ja gerade, doch, wie unterschiedlich die sich sind. Also finde ich direkt schon von ja von diesem Setting her. Also ich glaube, klar, Death in Space kann auch super tödlich sein. Und ich meine, das trägt es im Namen so, ne? Aber das alles passiert ja noch mal auf einem anderen Level in Mothership, habe ich das Gefühl zumindest.
Ja, man jagt dich, man wird halt so ein bisschen durchgejagt, ne?
Ja.
Und das ist halt auch irgendwie, ich glaube, jeder Mensch, der schon mal ein Spiel geleitet hat, kennt diese Unbefriedigung von einer 4-5-Stunden-Session, wo nicht viel passiert ist.
Ja.
Weil man sich was überlegt hat, was ja auch okay ist, weil es muss ja nicht passieren, weil die Party soll Spaß haben, wie die wollen. Ne? Aber, keine Ahnung, so ein ewiger 5E-Kampf oder Pathfinder oder whatever, wo du dann 3,5 Stunden gegen Goblins klopfst und immer jeder so, wie geht das, was mache ich hier, wie muss ich mich hinstellen, ich muss auf Klo.
Mhm.
Das Rollenspiel fällt dadurch oft flach. Ne? Und Mothership löst das halt so einfach mit, hier ist ein fucking Timer, ihr könnt halt machen, was ihr wollt, aber wenn der auf 0 ist, ist die Session over und ihr habt alle verkackt.
Ja.
Und das animiert die Leute dann halt auch dazu, schneller Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja das Spannende, weil es ein Player-Skilled-based Game ist, ne? Also die Skills der SpielerInnen entscheiden darüber, wie erfolgreich du bist. In Kombination mit Stress durch diesen Timer neigt man zu schlechten Entscheidungen vielleicht oder nicht weit gedachten Dingen.
Mhm.
Und dann passieren coole Stories.
Ja. Weißt du aus dem Kopf, ob Mothership auch so eine Art Lore hat? Also ähnlich wie jetzt Death in Space diese Sache hat?
Wie ich das jetzt bis dahin verstanden habe, kann jeder jedes One-Shot das Lore sehr, sehr dolle verändern. Mhm. Was halt super cool ist, weil es halt so ein offenes Game ist. Ne? Also du bist halt irgendwie in der Zukunft. 90% der Sachen basieren darauf, dass du auf irgendeinem Frachterschiff unterwegs bist und da halt arbeitest. Ne? Und es gibt The Company. So, es gibt irgendeine große Firma, die alles steuert. Es gibt Stationen, die überall irgendwie verteilt sind. Aber es war alles nicht so grimdark an sich. Mhm. Und ich glaube auch, so Alien-Sachen sind auch nicht so offen kommuniziert. Und mein Gott, es gibt sie. Es gibt fucking viele. Und die meisten sind ganz, ganz schrecklich und stecken dir irgendwelche Schläuche in den Mund und saugen deine Organe aus. Und das ist alles richtig, yeah, richtig schlimm. Mhm. Ja. Oder auch so ein ekliges Ding, wenn du es berührst, dann kristallisierst du von innen nach außen. Mhm. Das war auch richtig abgefuckt, diese Beschreibung dazu zu lesen.
Shit.
Ja, ansonsten, solche Spiele sind meiner Meinung nach auch, die profitieren halt auch davon, dass du die Lore machst, wie du willst. Ne?
Ja, das ist halt das Coole. Also was ich auch eben an Death in Space so cool fand. Also dass du zwar in diesem vorgefertigten System spielen kannst, so, und auch die, ich glaube, das mitgelieferte Startabenteuer ist auch dem angesiedelt, aber dass du natürlich auch alles drumherum eben dir selber so ausdenken kannst.
Find ja, und das macht cool. Ja auch Spaß, ne? Ja. Vor allem, wenn irgendwie SpielerInnen auch irgendwie involviert sind und Sachen mitentscheiden.
Ja.
So. Ich meine, Dinge wie Alien-RPG, die leben von diesem Alien-Lore. Die leben klar. Von fucking Weyland Yutani und dem, ja. Und dem Xenomorph, der
halt
dass
man
schlimm ist.
Im besten Fall die Filme halt gesehen hat. So, also dann ja. Macht das alles nochmal mehr Spaß einfach.
Das hilft da doch sehr. Aber ja, Mothership, nice. Es gibt so viel, ja. Es gibt so viel. Diese One-Shots. Heiß kannst du spielen, ja. Eines ist wird zu einem U-Boot-Spiel, weil du ein Raumschiff spielst, das abgestürzt ist auf einem Planeten, der nur aus Wasser besteht.
Ach, krass.
Und du halt kilometertief unter Wasser bist. Und natürlich ist das voll mit so kufuloiden Kackviechern,
na klar.
Die am liebsten dich essen wollen. Und natürlich hast du dann noch eine künstliche Intelligenz am Schiff, die sagt, ich bin allergisch gegen Wasser, ich raste mal aus und mache irgendwelche Purging-Systeme an. Und jemand hat noch irgendwie eine Secret Agenda von der Spielleitung bekommen mit, du willst, dass das und das passiert. Mhm. Dann lehnst du dich halt einfach zurück und guckst dir dieses Chaos an und machst so entspannt den Timer auf 60 Minuten.
Ja, Wahnsinn. Ja, cool. Also ich meine, wir spielen jetzt ja demnächst auch Mothership. Bin ich sehr gespannt drauf.
Wie beim Hocken.
Ja, und dann werden wir in der nächsten Folge da sicherlich auch nochmal drauf zurückkommen, wie das gelaufen ist und wie tödlich das alles für uns war.
Ja, mal gucken. Ne, ich habe jetzt auch versucht, was rauszusuchen. Schauen wir mal.
Nicht spoilern. Ich lasse mich da auch sehr gerne überraschen. Freue mich aufs Charakterstellen und mega.
Ja, wir können ja mal irgendwie eine Stoppuhr anmachen, weil ich glaube, das wird richtig chillig.
Ja.
Also ich habe das jetzt selber mal getestet. Das war easy. Ah, eine wichtige Sache, warum Mothership auch noch geil ist. Die Art und Weise, wie du Raumstationen und Raumschiffe erstellst.
Okay. Auch als Hub quasi oder als einfach nur als Level-Design quasi?
Du kannst vom Ding ja daraus einen Hub machen, das ist einfach dein Schiff, das geht, kein Ding. Aber ich weiß es nicht, stell dir vor, du spielst Sandbox, ne? Und ich weiß es nicht, deine Gruppe sagt so, wir wollen jetzt mal auf so einen Raumschiff-Friedhof fliegen und irgendwie Schiffe leeren, weil damit kann man Geld machen. Aber du hast das nicht gepreppt, voll nervig, ne? Kannst du rumgoogeln, habe ich irgendwelche Ideen, oh Gott, gibt's irgendwo Sachen, I don't know. Oder du folgst diesen Regeln in dem Spiel, nimmst einfach eine Handvoll D6, wirfst sie auf den Tisch und packst die in so eine Reihe, die irgendwie aussieht wie ein Raumschiff, oder wie du dir das vorstellst.
Ah, ja, okay.
Und jede Augenzahl ist halt im Regelbuch schon drin mit, das hier ist, ich weiß es auch nicht, irgendwie eine Kajüte, hier ist die Kommandozentrale, hier ist das, so, ne? Und wenn das so liegt, dann ist dieses Loot hier. Und wenn das so liegt, dann liegt das hier. Bla, bla, bla. Jetzt kannst du hier nochmal würfeln, um zu gucken, was denn Schlechtes auf diesem Schiff passiert. Gibt es auch web-based, einfach auf einen Klick kannst du dir da unendlich viele von diesen Raumschiffen und Stationen und whatever halt raussuchen lassen, die auch instant so eine kleine Mini-Lore bekommen. Wem gehörte das? Warum ist es kaputt gegangen? Wo kommt es her? Bla, ah, bla, bla. Und es ist halt nice. Ne? Du bist halt super adaptiv da unterwegs.
Ja, ja, das war auch noch ein Aspekt, den ich sehr nice fand, was du gesagt hast, so, dass es da eben diese Oberflächen gibt fürs Handy oder eben für.
Ja, die
für
siehst du Freitag auf jeden Fall.
Ja,
einige.
Nice.
Wir brauchen da digitale Sachen, ja.
Sowas finde ich jetzt schon hot. Finde ich schon cool. Und genauso, es gibt, also ich weiß nicht, wie das bei Death in Space ist, dann gibt es auf jeden Fall einen Online-Charakterdesigner, wo man sich quasi auch ähnlich wie bei Merkbock Instant einfach einen neuen Charakter erstellen kann, wenn man schnell einen braucht. Genau. Aber was darüber hinausgeht, weiß ich jetzt nicht. Aber das finde ich ja cool, dass Mothership da was in petto hat.
Eine Sache, die, jetzt ist es dann wirklich zu Ende, das ist auch noch so cool, das habe ich in einem anderen Adventure gesehen. die arbeiten ganz, ganz viel mit Sound. Mhm. Das ist auch so ein Survival-Ding, Mothership, whatever. Und du spielst das halt mit 3-4 Leuten und alle hören gleichzeitig den gleichen Soundtrack. Ne?
Ah, ja.
Damit du halt Hintergrundmusik hast. Dann auch so Geräusche, für die die Station macht und bla bla bla. Der ist gebunden an den Timer. Das heißt, wenn du die Musik anmachst, musst du den Timer anmachen. Die sind aufeinander abgestimmt. Mhm. Ich habe aber schon einmal gelogen. Wir hören nämlich nicht alle den gleichen Soundtrack. Der ist zu 99% gleich, aber der Soundtrack wird dir zum Beispiel über das Headset irgendwelche Dinge ins Ohr flüstern bei Minute 20, die nur du hörst. Und du kannst, du kannst auch nicht zurückspulen und sagen, ich will das nochmal hören. Ja.
Oh shit.
Und ja, Paranoia, es ist nice. Es ist richtig gut.
Ja. Ja, mega. Sehr cool. Also, wir haben über Science Fiction gesprochen, über Filme, Serien, Bücher. Anton über Games. Mir fiel noch ein übrigens kleiner Serientipp, falls ihr Apple TV Plus habt.
Foundation.
Genau, Foundation fand ich mega. Letztes Jahr. Großes Serienhighlight für mich. Richtig hübsche Science-Fiction-Serie, basiert auch auf einem Buch oder Büchern, not sure, wie die meisten Sachen irgendwie. Fand ich richtig, richtig gut. Und
wir haben auch vergessen, Per Anhalter durch die Galaxis zu
erwähnen. Wir werden wahrscheinlich im Discord irgendwie Pause Mode bekommen, weil wir irgendwie nicht hierüber gesprochen haben und darüber und was wir doch noch alles vergessen haben, was es nicht doch noch alles gibt. Da gibt es ja echt, wie gesagt, viele Fan-Favorites. Voll wichtig. Cowboy Bebop zum Beispiel auch, also den Anime zumindest habe ich erst letztes Jahr endlich mal richtig gesehen, als er dann auf Netflix war. War auch ziemlich cool.
Ja, ich mag das.
Ja. Gibt so einiges. Und ja, also ich glaube, das reicht jetzt auch.
Ich glaube, wir haben es. Wie lange sind wir?
Ja, wir sind gut dabei.
Kann man machen. Ne?
Genau, also Mothership, Death in Space, das waren so unsere Takes. Wenn ihr da noch mehr zu hören wollt oder noch Fragen habt, meldet euch wie immer im Discord direkt oder über Instagram oder per Mail an Torge oder flo@rollenmitdenbesten.de.
Rollen mit den Besten.
Und dann freuen wir uns schon auf die nächste Folge, wenn ihr wieder einschaltet und auf euer Feedback. Und dann würde ich sagen, Flo, bleibt nur noch Platz für deinen Catchphrase am Ende.
Hände waschen, Maske tragen und keinen Ankerkraut kaufen.
Bis dann, Leute.
Ciao.
Tschüss.
Oh, du bist ja immer kleiner hier.